Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott. Dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo, danke. Ohren auf, es geht los. Wenn du wissen willst, was echte Angst ist, dann musst du die Geschichten hören, die Gelsenkirchen tief unter seinem Asphalt vergraben hat. Dort, wo sich heute zwischen Röhlinghausen und Wattenscheid die grünen Wiesen ausbreiten und kleine Mischwälder so tun, als wäre die Welt in bester Ordnung, da liegt eine Schicht über dem Boden, die man in keinem Grundbuch der Stadt findet. Es ist die Schicht der Lutenburg, eine Festung, von der heute kaum noch einer was weiß, weil die Geschichte sie einfach wie einen eitrigen Zahn ausgespuckt hat. Aber der Boden, Hajo, der Boden vergisst nicht. Er behält den Geschmack von Sünden und den Geruch von Schwefel tief in seinen Wurzeln und alle 100 Jahre holt er sich das Recht zurück, gesehen zu werden. Wir schreiben das Jahr 1905. Mein Urgroßvater war ein Bergmann aus Röhlinghausen, ein Kerl wie ein gefällter Baum, mit Händen so groß wie Schaufeln und einem Gesicht, in das sich der Kohlenstaub über Jahrzehnte wie eine Tätowierung hineingefressen hatte. Er war kein Mann der großen Worte und schon gar keiner, der an Geister oder Spökenkiekerei glaubte. Unter Tage, in der nackten Schwärze des Flözes, gab es nur die Realität von Schweiß, harter Arbeit und dem ständigen Knistern des Berges. Aber in dieser einen Vollmondnacht im Mai war alles anders. Er kam von der Spätschicht, der Körper schwer von der Maloche, der Kopf leer. Der Weg nach Hause führte ihn genau über das Gelände, wo einst die Lutenburg gestanden haben soll. Es war kurz vor Mitternacht, die Stunde, in der die Grenzen zwischen dem Hier und dem Jenseits so dünn werden, dass man sie mit einem falschen Atemzug durchbrechen kann. Plötzlich blieb er stehen. Der vertraute Pfad unter seinen Stiefeln war weg, einfach weggewischt, als hätte eine unsichtbare Hand die Landschaft neu gezeichnet. Vor ihm erhob sich aus dem Nichts ein Schloss. Aber nicht irgendeine Ruine mit abgebröckelten Mauern. Es war ein Prachtbau, hell erleuchtet, als brennten in jedem Fenster 1000 Gaslampen gleichzeitig. Das Licht war so grell, dass es ihm in den Augen wehtat. Ein unnatürliches, fiebriges Goldgelb. Und dann hörte er es. Musik. Aber nicht die Lieder, die man in den Kneipen von Schalke sang. Es war eine wilde, gehetzte Melodie, untermalt von lautem Jubel und dem Klirren von Kelchen. Er stand da wie angewurzelt, während ihm die kalte Erkenntnis den Rücken runterlief. Er erinnerte sich an die Sage vom letzten Raubritter der Lutenburg, ein Mann, der in Pracht und Üppigkeit lebte, bis sein Goldvorrat so leer war wie sein Gewissen. Um seinen Hunger nach Luxus zu stillen, schloss er einen Pakt mit dem Teufel. Wünsche gegen Seele, Gier gegen die Ewigkeit. Aber der Herr der Fliegen lässt sich nicht bescheißen. Als der Ritter am Ende seines Lebens stand, gab es Streit um die Beute. Und der Teufel machte kurzen Prozess. Er nahm den Ritter nicht mit, sondern fluchte das ganze Schloss samt seinen sündigen Bewohnern in die Unsichtbarkeit. Mein Urgroßvater sah durch die Fenster. Er sah Gestalten in seidenen Kleidern tanzen. Ihre Bewegungen waren abgehackt und hektisch, als würden würden sie von unsichtbaren Fäden gezogen. Ihre Gesichter waren bleich, die Augen hohl und doch lachten sie. Ein trockenes, hämisches Geräusch, das den Wind übertönte. Er wollte schreien, er wollte weglaufen, aber seine Beine waren wie im Schlamm festgefroren. Er spürte, wie die Üppigkeit dieses Spucks nach ihm griff, wie eine klebrige Versuchung, die ihn in den Wahnsinn ziehen wollte. Und dann... Mit einem Schlag begann das Licht zu flackern, ein beißender Nebel zog in Sekundenbruchteilen auf, dick und schwer wie flüssiges Blei. Der Jubel erstarb in einem verzerrten Kreischen, das Mark und Bein erschütterte. Als der Nebel sich verzog, war das Schloss weg. Nur noch die öde, kalte Wiese lag unter dem bleichen Mondlicht. Mein Urgroßvater rannte los, so schnell ihn seine müden Beine trugen, bis er keuchend in seiner kleinen Bude in Röhlinghausen ankam. Am nächsten Morgen war der Schrecken nicht verflogen. Er trommelte ein paar Kumpels zusammen, Männer, die ihn kannten und wussten, dass er kein Spinner war. Sie gingen zurück zu der Stelle, suchten nach Abdrücken im Boden, nach einem Stein, nach irgendwas. Aber da war nichts. Die Wiese war unberührt, als wäre nie ein Schloss dort gewesen. Doch als sie genau an der Stelle standen, wo mein Urgroßvater das Lichttor gesehen hatte, blieb ihnen allen der Atem weg. In der Luft hing ein fürchterlicher, stechender Gestank nach verbranntem Schwefel. Es war so intensiv, dass sie husten mussten und ihnen die Tränen in die Augen schossen. Dieser Geruch klebte an ihre Kleidung, an ihre Haut, in ihren Haaren. Mein Urgroßvater wusste in diesem Moment, er hatte nicht nur etwas gesehen, er war markiert worden. Er saß später bei seinem Freund Jupp, einem alten Bergmann, der für seine düsteren Geschichten bekannt war. Jupp sah ihn nur lange an und sagte ganz leise: Die Ludenburg hat dir ihren Odem ins Gesicht geblasen. Hajo. Wer einmal den Schwefel des Teufels riecht, für den wird die Welt nie wieder sicher sein. Gelsenkirchen hat viele Türen und du hast gerade die erste aufgestoßen. Der Schwefelgeruch verfolgte meinen Urgroßvater bis in den tiefsten Schacht der Zeche selbst unter Tage. Im beißenden Kohlenstaub meinte er immer wieder diese Note von verbranntem Gestein in der Nase zu haben. Sein Freund Jupp beobachtete ihn genau, wie er an der Bude sein Bier hielt und die Hände nicht mehr still kriegten. »Hajo«, sagte Jupp eines Abends, während der Regen gegen das Fenster peitschte. »Du kannst dich nicht verstecken. Wer einmal die Zwischenwelt gesehen hat, für den wird das normale Leben zur Qual. Es gibt Orte in dieser Stadt, die rufen nach denen, die das Siegel gebrochen haben.« Geh nach Horst zum Schloss, aber geh nicht wegen der schönen Renaissance-Fassade hin, geh wegen dem, was in den Mauern wispert. Mein Urgroßvater wollte eigentlich nur seine Ruhe haben, er wollte das Bild der tanzenden Toten aus seinem Kopf löschen, aber die Neugier und eine dunkle Vorsehung trieben ihn an. Er machte sich auf den Weg zum Schloss Horst, diesem prachtvollen Bauwerk, das so stolz und erhaben über Gelsenkirchen Horst thronte. Es wirkte auf den ersten Blick friedlich, ein Denkmal vergangener Macht und Eleganz. Doch als er die Schwelle überschritt, legte sich eine Kälte auf sein Herz, die nichts mit der Außentemperatur zu tun hatte. Er betrat die langen Gänge und sofort überfiel ihn dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Es war nicht die Art von Beobachtung durch lebende Augen. Es war das Mauerwerk selbst, das ihn fixierte. Man erzählte sich Geschichten von wispernden Gängen, in denen die Stimmen der Vergangenheit wie gefangene Vögel gegen die Steine schlugen. Er ging langsam, jeder seiner Schritte hallte unnatürlich laut durch die Leere der Flure. Dann kam er zur Schlosskapelle, dort wurde die Atmosphäre so dicht, dass er kaum noch atmen konnte. Es war dieser Hexenkeller-Vibe, eine Mischung aus moderigem Weihrauch, uraltem Schweiß und einer Boshaftigkeit, die in den Fundamenten zu schlummern schien. Er erinnerte sich an die Legenden, die besagten, dass sogar Jason Dark seinen Geisterjäger John Sinclair hierher geschickt hatte, um gegen das Unaussprechliche zu kämpfen. Disco Dracula nannten sie den Fall, aber für meinen Urgroßvater war das kein Groschenroman, das war der blanke Horror. Er hörte das Wispern jetzt ganz deutlich. Es war kein Windzug. Es waren Worte, tausende Stimmen, die gleichzeitig sprachen. Ein Zischen und Flehen, das aus den Ritzen zwischen den Sandsteinen drang. Es waren die Geständnisse derer, die hier im Hexenwahn gepeinigt wurden. Die Schreie derer, die in den dunklen Kerkern unter dem Prunk vergessen wurden. Er spürte, wie das Schloss anfing zu atmen. Die Wände schienen sich ganz leicht zu bewegen, als wollten sie ihn umschließen und für immer in ihr steinernes Gedächtnis aufnehmen. Er sah Schatten an den Wänden tanzen, die keine Körper hatten. Sie trugen die Kleider der Renaissance, aber ihre Gesichter waren zerfressen und verzerrt. Einer dieser Schatten blieb direkt vor ihm stehen. Eine Frau mit langem, zerzaustem Haar, die den Mund zu einem lautlosen Schrei öffnete. Er spürte ihre Verzweiflung, ihren Hass auf alles Lebendige. Er griff nach seinem Kruzifix, das er unter dem Hemd trug, aber das Metall fühlte sich heiß und nutzlos an. Das Schloss Horst war nicht nur ein Bauwerk, es war ein Gefäß für das Leid von Jahrhunderten. Er stolperte rückwärts weg von der Kapelle, durch die wispernden Gänge, die jetzt in ein höhnisches Gelächter ausbrachen. Er rannte hinaus ins Freie, in die kühle Nachtluft von Horst, aber das Wispern blieb in seinen Ohren. Es war wie ein Tinnitus der Seele. Er wusste jetzt, dass Jupp recht hatte. Gelsenkirchen war ein Labyrinth aus Albträumen und er war gerade erst dabei, den Weg tiefer hineinzufinden. Das nächste Ziel war Nordstern und dort warteten keine Stimmen mehr, sondern ein kaltes, unbarmherziges Leuchten.
Wenn du denkst, dass der Fortschritt und die Technik den Aberglauben aus Gelsenkirchen vertrieben haben, dann hast du noch nie eine Nacht auf Nordstern verbracht. Jupp wartete schon an der Bude auf meinen Urgroßvater, ein wissendes Grinsen im faltigen Gesicht. Er sah, wie bleich Hajo war, wie seine Augen unruhig hin und her zuckten, immer auf der Suche nach den Schatten, die ihn aus Horst verfolgt hatten. »Das Wispern lässt dich nicht los, was?« knurrte Jupp und schob ihm ein Glas Schnaps rüber. »Aber das ist nur der Geist der Vergangenheit. Wenn du die Energie der Gegenwart spüren willst, die Energie, die niemals stirbt, dann musst du zur Zeche Nordstern. Da, wo das Licht nicht von der Sonne kommt, sondern aus dem Fleisch und Blut der Kumpel, die dort ihre Seelen gelassen haben.« Mein Urgroßvater schüttelte den Kopf, er wollte den Becher wegstoßen, aber die dunkle Sucht nach der Wahrheit hatte ihn bereits korrumpiert. Er machte sich auf den Weg zum Nordsternpark, dorthin, wo die gewaltigen Fördergerüste wie Skelette in den Nachthimmel ragten. Es war eine windstille Nacht, die Luft war schwer von dem Geruch nach Eisen und altem Öl. Das Verwaltungsgebäude der Zeche Nordstern stand da wie ein unbezwingbarer Klotz aus Backstein und Glas. Früher war es der Ort der Ordnung, der Disziplin, der Ort, an dem die Schichten geplant und die Löhne berechnet wurden. Aber seit die Maschinen schwiegen, war etwas anderes in diese Räume eingezogen. Mein Urgroßvater stand am Rande des Geländes und starrte auf die dunklen Fensterfronten. Plötzlich sah er es. Ein Lichtphänomen. Es war kein Scheinwerfer der Nachtwache und keine Taschenlampe eines Einbrechers. In den leeren Büros begann es zu pulsieren. Ein kaltes, krankhaftes Grün verwandelte sich in ein fahles Violett, das sich wie ein Virus von Fenster zu Fenster ausbreitete. Es war ein Licht, das kein Schatten warf. Ein Licht, das aus dem Nichts zu kommen schien und doch eine gewaltige Energie ausstrahlte. Er spürte ein Kribbeln auf seiner Haut, als würde er direkt unter einer Hochspannungsleitung stehen. Man sagte sich, dass die dramatische Industriekulisse von Nordstern ein Magnet für Dinge sei, die keine physische Form haben. Tausende Kumpel hatten hier gearbeitet, geschwitzt und waren oft unter den grausamsten Umständen ums Leben gekommen. Ihre Energie, ihr Schmerz, ihr ungebrochener Wille. Das alles war in den Stahl und den Beton der Zeche gesickert. Nordstern war kein Freizeitgelände. Es war eine riesige Speicherbatterie für die Geister der Maloche. Mein Urgroßvater sah durch die Glasscheiben des Verwaltungsgebäudes. Dort bewegten sich Schattenwesen. Sie hatten keine Gesichter, nur dunkle, schattenhafte Umrisse, die mit einer Geschwindigkeit durch die Räume huschten, die kein menschlicher Körper erreichen konnte. Sie schienen an den Maschinen zu arbeiten, die gar nicht mehr da waren. Ein makaberer Reigen der ewigen Schicht. Das Pulsieren des Lichts wurde schneller, untermalt von einem tiefen Grollen, das aus der Erde selbst kam, als würde die Zeche Nordstern ein letztes Mal zum Leben erwachen. Er spürte, wie die Vibrationen durch seine Stiefel in seine Knochen krochen. Es war, als würde der Berg unter ihm antworten, ein grollendes Echo auf das elektrische Treiben in den Ruinen. Er erinnerte sich an den schweren Unfall von 1955, an das Blut, das die Kohle schwarz gefärbt hatte. Die Lichter über Nordstern waren keine Warnsignale, sie waren Mahnmale des Grauens. Die schattenhaften Wesen kamen jetzt näher an die Fenster. Sie schienen ihn zu fixieren, obwohl sie keine Augen hatten. Er spürte einen Sog, einen unbändigen Drang, hineinzugehen und Teil der ewigen Nachtschicht zu werden. Mit letzter Kraft riss er den Blick ab und stolperte zurück in die Dunkelheit des Parks. Das kalte Leuchten brannte sich in seine Netzhaut. Einer wusste nun, dass Gelsenkirchen ihn niemals mehr als den Mann sehen würde, der einmal war. Er war jetzt ein Zeuge des Unmöglichen, doch das Schlimmste wartete noch auf ihn. Der Bunker an der Overwegstraße, wo die Schatten nicht mehr nur an Fenstern tanzten, sondern direkt nach seiner Kehle greifen würden.
Pass mal auf, wenn du glaubst, dass die Schrecken von Gelsenkirchen nur oben auf den sonnigen Wiesen oder in den staubigen Winkeln der Schlösser hocken, dann warst du noch nie tief unter dem Asphalt der Overwegstraße. Mein Urgroßvater war nach der Nacht auf Nordstern eigentlich am Ende seiner Kräfte. Sein Verstand klammerte sich an die Realität wie ein Ertrinkender an einen morschen Balken mitten im Sturm. Aber die Stadt hatte ihn bereits in ihrem eisigen, unerbittlichen Griff. Jupp, dieser Teufelskerl, der scheinbar jeden Riss im Fundament der Stadt kannte und dessen Augen selbst im Dunkeln wie zwei glühende Kohlen wirkten, fing ihn am nächsten Tag direkt vor dem Werkstor ab. Er sagte kein Wort der Begrüßung, er reichte ihm nur eine schwere, verrostete Taschenlampe, deren Gehäuse nach altem Blut und Eisen roch, und einen Schlüssel, der so massiv und schwarz war, als käme er direkt aus der Schmiede der Unterwelt. Es bringt nichts, wegzulaufen. Hajo, knurrte Jupp mit einer Stimme, die wie das Brechen von trockenem Holz klang. Die Lichter auf Nordstern waren nur das Vorspiel, das zärtliche Flüstern vor dem großen Schrei. Wenn du wissen willst, was das wahre Grauen ist, das sich hinter dem Schweigen der Stadt verbirgt, musst du dorthin, wo die Sonne niemals hinkommt. Geh zum Bunker an der Overwegstraße. Dort wartet eine Stille auf dich, die keine Ruhe kennt, sondern nur den Hunger der Vergangenheit. Mein Urgroßvater wollte widersprechen. Er wollte Jupp die Lampe vor die Füße werfen und einfach rennen, bis seine Lungen platzen, aber sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Es war, als würde die Overwegstraße ihn wie ein Magnet anziehen, eine dunkle Kraft, die direkt an seinen Knochen zerrte. Dieser Betonkoloss, ein stummer, hässlicher Wächter aus den dunkelsten Jahren des Krieges, stand da wie ein böser Traum, dem man zwar geträumt, aber niemals vergessen hat. Die Wände waren meterdick gebaut aus dem festesten Zement, um den Bomben der Alliierten standzuhalten, aber nicht gebaut, um das wegzusperren, was sich darin eingenistet hatte.
als er vor dem schweren Stahlschott stand, das von Rost zerfressen war wie von einem Krebsgeschwür, spürte er einen Luftzug, der so unnatürlich kalt war, dass ihm das Blut in den Adern zu Eis gefrieren wollte. Es roch nach altem, abgestandenem Beton, nach feuchtem Staub und nach einer Angst, die sich über Jahrzehnte in jede einzelne Pore der Wände gefressen hatte. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und mit deinem hässlichen, metallischen Quietschen, das wie ein Todesschrei durch die leere, nächtliche Straße hallte, schwang die Tür langsam auf. Dahinter lag eine Finsternis, die so dicht war, dass man sie fast mit den Händen greifen konnte. Seine Taschenlampe warf einen schwachen, flackernden Kegel in den endlosen Korridor. Aber die Dunkelheit schien das Licht förmlich aufzusaugen wie ein schwarzes Loch, das keine Zeugen duldet. Jeder Schritt auf dem staubigen Boden hallte hundertfach zurück, ein rhythmisches Echo, das klang, als würde eine ganze Armee unsichtbarer Soldaten hinter ihm marschieren. Er ging tiefer hinein, vorbei an den verrosteten Resten von Etagenbetten, auf denen einst hunderte verzweifelte Menschen kauerten, während über ihnen die Welt in Trümmer sank. Er sah verrottete Gasmasken, die wie grinsende Totenköpfe auf dem Boden lagen, und verlassene Kinderschuhe, die von einer unendlichen Einsamkeit erzählten. Und dann sah er sie, die Schatten. Es waren keine Schatten, die durch ein Lichtobjekt entstanden. Sie waren eine eigene Materie, dunkler als die tiefste Finsternis. Schattenhafte Wesen, die sich wie Zerrteer an den Wänden entlang schoben, lautlos, flink und mit einer bösartigen Eleganz. Sie hatten keine Gesichter, keine Augen, aber er spürte ihren Hunger, ein Verlangen nach Wärme und Leben, das ihn schaudern ließ. Es waren die Echos derer, die hier unten im Bombenhagel kauerten, die gebetet, geflucht und geschrien hatten, während die Stadt über ihnen in einem Flammenmeer versank. Ihre nackte Angst war niemals verschwunden. Sie hatte sich mit dem Beton verbunden und war zu einer physischen Präsenz geworden. Einem schwarzen Kollektiv des Schmerzes, einer dieser Schatten blieb plötzlich stehen, direkt in seinem Lichtkegel. Er war so groß wie ein ausgewachsener Mann, aber seine Umrisse flackerten wie schwarzes Feuer im Wind. Mein Urgroßvater wollte schreien, er wollte um Gnade flehen, aber seine Kehle war wie zugeschnürt, kein Laut entrann seinen Lippen. Er spürte, wie der Schatten nach seiner Seele griff, nicht mit Händen aus Fleisch, sondern mit deiner Kälte, die ihm die Erinnerung aus dem Kopf saugte und ihn mit einer unendlichen Leere füllte. In diesem Moment hörte er es wieder. Das Wispern aus den Mauern von Horst, das elektrische Grollen von Nordstern. Alles war miteinander verknüpft, ein finsteres Netz, das sich über ganz Gelsenkirchen spannte. Der Bunker war nur ein weiterer Knotenpunkt, ein Speicher für das Grauen.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Die Schatten der Overwegstraße waren die Wächter des Untergrunds, die nur darauf warteten, dass jemand den Schlüssel dreht und sie aus ihrem Gefängnis befreit. Er riss sich mit einer letzten, verzweifelten Anstrengung los, stolperte durch die Gänge zurück zum Ausgang, während das lautlose Lachen der Schatten hinter ihm herjagte wie ein Rudel hungriger Wölfe. Er knallte die Stahltür zu und brach auf dem nassen Bürgersteig zusammen, während sein Herz gegen die Rippen hämmerte wie eine gefangene Taube. Er wusste jetzt, dass Jupp recht hatte. Die Stadt war ein lebendiger, bösartiger Organismus und er war nichts weiter als eine kleine, unbedeutende Zelle, die vom Krebs des Übernatürlichen langsam zerfressen wurde. Aber der schlimmste Teil des Weges lag noch vor ihm. Die Glockenkuhlen riefen bereits nach ihm und ihr Summen würde ihn bis in den tiefsten Abgrund des Wahnsinns treiben. Wer glaubt, dass der Teufel nur in den tiefsten Tiefen der Hölle hockt und auf seine Opfer wartet, der hat die Rechnung ohne den Boden von Scholven gemacht. Mein Urgroßvater war nach dem Erlebnis im Bunker der Overwegstraße nur noch ein Schatten seiner selbst, ein wandelndes Wrack, das vor seinem eigenen Schatten erschrak. Er saß am nächsten Morgen am hölzernen Küchentisch, seine Hände zitterten so gewaltig, dass der schwarze Kaffee bei jedem Schluck über den Rand der Tasse schwappte und dunkle Flecken auf dem Holz hinterließ. Jupp stand plötzlich im Türrahmen, als wäre er direkt aus dem Schatten der Wand getreten, lautlos und unheimlich wie immer. »Du siehst aus wie ein schwerer Bergschaden, Hajo«, sagte Jupp mit einem mitleidlosen Grinsen, das keine Wärme kannte, »aber wir sind noch lange nicht fertig mit deiner Reise. Die Schatten haben dir nur die Tür gezeigt, sie haben dich nur hineingelassen. Jetzt musst du hören, was die Erde selbst zu verbergen hat, wenn sie ihren Mund öffnet. Geh zum Teveschenhof in die Nähe der Glockenkuhlen. Dort erfährst du aus erster Hand, was passiert, wenn der Teufel persönlich im Revier wütet und seinen Zorn in den Boden rammt.« Mein Urgroßvater wollte ihn verfluchen. Er wollte ihn mit allem beschimpfen, was er kannte, und ihn aus dem Haus jagen. Aber die dunkle, kranke Neugier, dieser uralte Fluch der Lutenburg, trieb ihn unaufhaltsam wieder an. Er machte sich auf den beschwerlichen Weg nach Scholven, dorthin, wo die tiefen, dunklen Löcher in der Erde klaffen wie offene, eiternde Wunden der Landschaft. Als er schließlich an den Rand der Glockenkuhlen trat, legte sich eine seltsame, fast unnatürliche Stille über den Ort. Kein Vogel wagte es zu singen. Kein Windhauch regte sich in den Zweigen der uralten, verkrüppelten Bäume, die ihre Äste wie knöcherne Finger in den grauen Himmel streckten. Er erinnerte sich an die Geschichte, die man sich in Bühe hinter vorgehaltener Hand erzählte. Damals, als die erste Kirche gebaut wurde, war der Teufel so von rasender Wut erfüllt über den Bau des heiligen Hauses, dass er in der Nacht der Glockenweihe wie ein Orkan über die schlafende Stadt herfiel. Mit einer übermenschlichen Kraft riss er die frisch geweihten Glocken aus dem hohen Turm und schleppte sie unter einem wilden Sturmgebraus, das die Dächer abdeckte, bis hierher nach Scholven. In seinem unendlichen Zorn schleuderte er die heilige Bronze mit einer solchen Wucht auf die Erde, dass sie den festen Boden wie Papier durchschlugen und tief im nassen Erdreich versanken. Diese tiefen Löcher, die Teves-Glockenkuhlen, sind bis zum heutigen Tag die stummen Zeugen dieses teuflischen, hasserfüllten Akts. Mein Urgroßvater kniete sich zitternd an den Rand der tiefen, schwarzen Grube. Zuerst hörte er nichts außer seinem eigenen, rasenden Herzschlag, der ihn bis in den Hals schlug und ihm das Atmen erschwerte. Doch dann, ganz leise, wie aus einer unendlichen, bodenlosen Tiefe, kam ein Geräusch an die Oberfläche, ein Summen. Es war kein natürliches Summen, kein Geräusch von Insekten oder der fernen Industrie. Es war das metallische, vibrierende Klingen von Glocken, die tief unter Schlamm, Wasser und Gestein gefangen waren und deren göttliche Stimme durch den Kontakt mit der Erde ins Dämonische verzerrt wurde. Das Summen wurde stetig lauter. Es drang durch seine Knie in seinen gesamten Körper, ließ seine Zähne klappern, seinen Schädel vibrieren. Es war kein heiliger Klang mehr, der zum Gebet rief. Es war ein klagender, wahnsinniger Ton, der nach einer Erlösung schrie, die niemals kommen würde. Er legte sein Ohr direkt auf die feuchte, nach Mode riechende Erde. Das Summen verwandelte sich in ein rhythmisches Pochen, das sich anfühlte, als würde das schwarze Herz des Teufels selbst, selbst direkt unter ihm in der Tiefe schlagen. Er dachte an die andere, noch dunklere Version der Geschichte, das Hexenennicken mit ihren unzähligen schwarzen Katzen, die die Kirche von Böhr umflogen hatten, um die Glocken mit dunkler Magie zu rauben und sie auf dem Scholven
versinken zu lassen.
Egal welche Macht es war, das, was hier unten hauste, war uralt, böse und kannte keine Gnade. Plötzlich fing die Erde unter ihm an zu beben, ein kleiner Schlammrutsch ging in die Tiefe der Kuhle ab, und für einen kurzen, grauenhaften Moment meinte er, im fahlen Licht der Tiefe den glänzenden Rand einer riesigen, verzierten Bronzeglocke zu sehen, die von schwarzen, schleimigen Tentakeln aus totem Wurzelwerk umschlungen war, als wollte der Boden sie niemals wieder freigeben. In diesem schrecklichen Moment sprang ihn etwas an, kein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern ein Gefühl der absoluten, niederschmetternden Hoffnungslosigkeit. Das Summen der Glocken schwoll zu einem grellen, ohrenbetäubenden Kreischen in seinem Kopf an, das ihn fast das Bewusstsein verlieren ließ. Er sah das Hexenennecken schemenhaft zwischen den dunklen Bäumen stehen, eine hagere Gestalt mit zerlumpten Kleidern, umringt von hunderten schwarzen Katzen mit glühenden, gelben Augen, die ihn fixierten. Sie lachten ihn aus, ein hohles, boshaftes Geräusch, das wie trockenes Laub im Wind verwehte und doch Mark und Bein erschütterte. Er riss sich mit letzter Kraft vom Rand der schlammigen Kuhle los und stolperte panisch zurück auf den festen Weg. Aber Scholven war noch nicht fertig mit ihm, es hatte noch mehr Schrecken im Ärmel. Man erzählte sich vom unheimlichen Mann mit der Dreipanzkappe auf dem Bramsfeld, von einem Geisterwagen, der lautlos durch die Nacht rollt und sofort verschwindet, sobald man versucht, ihn zu berühren. Er hörte die ferne Schelle des Klingelieschens, der ruhelosen Kindsmörderin, deren verzweifeltes Rufen durch den Bramkamp hallte und die Stille zerschnitt. Er spürte, wie der Boden unter seinen Füßen nachzugeben schien, als wollte ihn die Erde von Scholven selbst als Opfer annehmen. Und Verschlingen-Gelsenkirchen war kein Ort des Lebens mehr für ihn. Es war eine gigantische Falle, die sich langsam, aber unerbittlich zuzog. Er rannte, bis seine Beine versagten und er den Tevesschenhof weit hinter sich gelassen hatte. Aber das Summen der versunkenen Glocken verfolgte ihn bis in seine tiefsten Träume. Ein unerbittliches, metallisches Ticken einer Uhr, die unaufhaltsam auf Mitternacht so lief. Auf die Walpurgisnacht. Auf den Hexentanzplatz. Mein Urgroßvater war ein gebrochener Mann. Seine Augen waren tief eingesunken, umrandet von schwarzen Rändern, die von schlaflosen Nächten und dem ewigen Summen der Teufelsglocken erzählten. Er versuchte, sich einzureden, dass er wahnsinnig geworden war, dass der Kohlenstaub seine Sinne vernebelt hatte. Aber Gelsenkirchen ließ ihn nicht aus seinem Clown. Jupp lauerte ihm am nächsten Abend am Rande des Bramkamps auf, dort, wo die Schatten der alten Buchen wie lange, schwarze Finger über den Boden krochen. Jupp sah ihn an und in seinem Blick lag eine grausame Erwartung. Du denkst, du kannst die Ohren schließen und das Summen vergessen, fragte Jupp mit einem heiseren Lachen. Aber das Grauen hat nicht nur eine Stimme, es hat auch eine Gestalt. Es jagt auf vier Pfoten und hat Augen wie brennender Schwefel. Geh zum Romanshof, folge dem Weg bis zu den Glockenkuhlen, aber pass auf, was hinter dir im Schatten läuft. Der schwarze Hund von Scholven sucht sich seine Gefährten nicht aus. Mitleid aus. Mein Urgroßvater wollte sich wehren. Er wollte Jupp ins Gesicht schreien, dass er ihn in Ruhe lassen soll. Aber er war bereits ein Gefangener des Übernatürlichen. Wie in Trance machte er sich auf den Weg, während der Mond bleich und kalt hinter den Wolkenfetzen hervorlugte. Der Weg vom Romanshof war gesäumt von altem Gebüsch und halb verfallenen Mauern, die im fahlen Licht wie drohende Fratzen wirkten. Die Luft war feucht und roch nach nasser Erde und verwesendem Laub. Er ging schnell, sein Atem ging stoßweise und jeder raschelnde Ast ließ ihn zusammenfahren. Und dann hörte er es zum ersten Mal. Ein schweres rhythmisches Tappen auf dem feuchten Boden direkt hinter ihm. Er blieb stehen, sein Herz raste, aber als er sich umdrehte, war da nichts als die leere, nebelverhangene Straße. Doch kaum setzte er den ersten Schritt wieder vor den anderen, fing das Tappen wieder an.
wieder an, es war kein Mensch. Es war zu schwer, zu kraftvoll. Er beschleunigte seinen Schritt, wurde fast zum Laufen getrieben. Und das Tappen hinter ihm wurde schneller, energischer. Dann hörte er ein tiefes, kehliges Groll, das so tief war, dass es seine Eingeweide erzittern ließ. Er wagte einen Blick über die Schulter und da sah er ihn. Ein riesiger, schwarzer Hund, groß wie ein Kalb mit einem Fell, das so dunkel war, als bestünde es aus purem Schatten. Seine Augen leuchteten in einem unnatürlichen, glühenden Rot, das den Nebel durchschnitt, wie zwei brennende Kohlen aus dem tiefsten Fluss. Das Tier knurrte nicht nur, es schien den Tod selbst auszuatmen.
Mein Urgroßvater rannte jetzt um sein Leben. Seine Stiefel hämmerten auf den Boden. Aber der schwarze Hund blieb mühelos an seiner Seite. Ein lautloser Jäger im Schatten der Büsche. Er erinnerte sich an die alten Warnungen der Scholvener. Wer dem schwarzen Hund begegnet, dessen Tage sind gezählt. Das Tier war ein Vorbote des Unheils, ein Wächter der verbotenen Pfade, der jene jagte, die zu viel gesehen hatten. Er spürte die Hitze, die von dem Tier ausging, einen glühenden Hauch von Schwefel, der ihn an die Lutenburg erinnerte. Alles schloss sich zu einem Kreis. Er rannte am Buschhemelken vorbei, wo er im Augenwinkel Hunderte von Katzen sah, die in den Zweigen saßen und ihn mit kalten Augen beobachteten, als warteten sie auf sein Ende. Ihr Singen, ein schrilles, disharmonisches Geschrei, peitschte ihn voran. Er spürte, wie der schwarze Hund immer näher kam, wie das Klirren einer unsichtbaren Kette an seinem Hals durch die Nacht klang. Es war das Klingellieschen, das irgendwo im Bramkamp ihre Schelle ertönen ließ, ein akustisches Warnsignal, das den Rhythmus seiner Flucht vorgab. Er war gefangen zwischen den Kreaturen der Nacht, ein Spielball dunkler Mächte, die Gelsenkirchen seit Jahrhunderten beherrschten. Als er schließlich die rettenden Lichter des nächsten Hofes erreichte, verschwand der schwarze Hund so plötzlich, wie er erschienen war. Er löste sich einfach im Nebel auf, als hätte er nie existiert. Mein Urgroßvater brach keuchend zusammen. Seine Kleidung war nass vom Schweiß und vom nächtlichen Tau. Er war körperlich am Ende, aber sein Geist war nun vollkommen wach und erfüllt von einer entsetzlichen Klarheit. Die lachenden Köpfe der heutigen Scholvener, die über das Untyps nur spotteten, waren für ihn nur noch ein Hohn. Er wusste, dass das Grauen real war, dass es unter der Oberfläche der Moderne pulsierte und nur darauf wartete, in der richtigen Nacht hervorzubrechen. Er dachte an den Hexentanzplatz in Resse, an die Walpurgisnacht, die kurz bevorstand. Er wusste, dass er dorthin gehen musste, um das Siegel endgültig zu verstehen oder daran zu zerbrechen. Der Teufel und seine Geige warteten bereits auf der Schwanenwiese und der Knecht vom Hof Lindgen war nicht der Letzte, der dort Zeuge des Wahnsinns werden sollte. Die Jagd war noch lange nicht vorbei. Sie steuerte auf ihr dunkles, blutiges Finale zu. Hast du recht, Hajo. Wir ziehen das Ding jetzt bis zum bitteren Ende durch den Schlamm. Keine halben Sachen mehr. Wenn wir schon im Teufelsmoor von Gelsenkirchen versinken, dann mit vollem Gewicht. Hier kommen die letzten drei Bretter der Saga, Teil 7 bis 9, jeder für sich ein massives Ungetüm von über 3000 Zeichen. Wir gehen jetzt dorthin, wo der Teufel die Geige stimmt und die Hexen den Boden blutig stampfen. Man hört das Dumpfe. Wenn du glaubst, dass die Walpurgisnacht nur was für die Märchenbücher oder die Touristen im Harz ist, dann hast du noch nie die Schatten von Gelsenkirchen Resse gespürt, wenn der April in den Mai übergeht. Mein Urgroßvater war nach der Begegnung mit dem schwarzen Hund im Scholfen nur noch eine leere Hülle, ein Mann, der den Tod berührt.
bereits in den Kleidern trug. Aber der Sog des Übernatürlichen war stärker als sein Selbsterhaltungstrieb. Jupp, dieser dunkle Prophet der Hinterhöfe hatte ihm den Weg in Wiesen, in der Bauerschaft zu Resse, südöstlich vom Bühr, dort wo die Schwanenwiese liegt. Da wird heute Nacht das Siegel vollendet. Wenn du wissen willst, wer den Takt in dieser Stadt wirklich angibt, dann musst du dort sein, wenn die Kirchtürme Mitternacht schlagen. Aber nimm Salz mit, hajo viel Salz, denn die Augen, die dich dort anstarren, vertragen keine Reinheit. Mein Urgroßvater folgte dem Ruf, seine Taschen schwer von grobem Meersalz, das er in der Küche zusammengerafft hatte. Er schlich durch die Dunkelheit von Resse, vorbei an den schweigenden Höfen, bis er die Wiese in der Galvi erreichte, einen sufigen Nebel verhangenen Ort, an dem zwei Bäche zusammenflossen und die Erde nach Fäulnis und altem Eisen roch.
Er erinnerte sich an die Geschichte vom Knecht des Hofes Lindgen, der vor vielen Jahren genau hier auf einen Baum geklettert war, um den Hexentanz zu beobachten. Mein Urgroßvater tat es ihm gleich. Mit letzter Kraft zog er seinen geschundenen Körper auf eine dicke Astgabel einer alten Eiche, die wie ein knöcherner Wächter über der Wiese thronte. Er wartete in der eisigen Stille, während sein Atem in weißen Wolken vor seinem Gesicht stand. Die Zeit schien sich zu dehnen, wurde zäh wie Teer. Und dann, als die Kirchtürme von St. Urbanus in Bühr, St. Martinus in Westerhult und St. Antonius in Herden gleichzeitig die zwölfte Stunde einläuteten, riss der Vorhang der Realität endgültig auf. Mit einem Mal war die Wiese nicht mehr leer. Gestalten schossen aus dem Nebel hervor, hager, verzerrt, mit fliegenden Haaren und Augen, die in einem kranken, gelben Licht leuchteten. Sie lehnten ihre Besen an den Stamm seiner Eiche. Er konnte das raue Holz fast an seinen Füßen spüren und begannen einen Tanz, der jede menschliche Vorstellung von Bewegung spottete. Es war ein Springen, ein Stampfen und ein Geschrei, das so hasserfüllt und ekstatisch war, dass ihm das Blut in den Adern gefror. In der Mitte des Kreises erschien er, der Teufel höchstpersönlich, eine Gestalt aus purem Schatten und brennendem Schwefel. Er hielt die Teufelsgeige in den kralligen Händen und strich mit einem Stab darüber, der wie ein menschlicher Knochen aussah. Der Takt war grausam, ein hämmernder Rhythmus, der die Erde erzittern ließ und das sumpfige Wasser der Galvi zum Kochen brachte. Die Hexen kreischten vor Vergnügen, ihre Körper verrenkten sich in unnatürlichen Winkeln, während sie den Namen ihres Meisters in den Nachthimmel brüllten. Mein Urgroßvater klammerte sich an seinen Ast, die Knöchel weiß vor Anspannung. Die Kälte kroch in seine Glieder, seine Muskeln verkrampften sich. Er spürte, wie ein Niesreiz in seiner Nase aufstieg, genau wie bei dem Knecht von Lindgen damals. Er versuchte es zu unterdrücken, bis sich die Lippen blutig, aber die Natur forderte ihr Recht. Ein lautes, explosives Hatschi zerriss die unheilige Musik. Plötzlich erstarrte alles. Die Geige verstummte mit einem hässlichen Quietschen. Hunderte Köpfe ruckten gleichzeitig nach oben. Hunderte gelbe Augen fixierten ihn in seinem Versteck. Das Schweigen war schlimmer als das Geschrei zuvor. Dann brach die Hölle los. Ein furchtbares Kreischen und Geheul stieg von der Wiese auf. Ein Klang, der den Verstand zersplittern ließ. Der Teufel selbst hob den Blick und mein Urgroßvater sah in ein Antlitz, das keine Züge hatte, nur eine unendliche schwarze Leere. Er griff in seine Taschen, packte das Salz mit beiden Händen und warf es in einem verzweifelten Bogen hinunter an die gaffenden Gesichter. Ein entsetzliches Jaulen antwortete ihm, als das Salz wie glühende Kohle in den Augen der Hexen brannte. Sie versuchten, den Stamm zu erklimmen, ihre Fingernägel kratzten über die Rinde wie Messer über Glas. Er war verloren, das wusste er.
Doch in diesem Moment, als die erste Klaue seinen Stiefel packte, schlug es ein Uhr. Von allen drei Kirchtürmen hallte der Schlag der Erlösung herüber. Im Nu war der Spuk vorbei. Der Teufel, die Hexen, der Lärm, alles verschwand in einem einzigen markerschütternden Wirbel aus Nebel und Gestank. Mein Urgroßvater blieb allein im Baum zurück, zitternd, weinend, ein Zeuge des Unmöglichen, der nun wusste, dass der 1. Mai in Gelsenkirchen niemals nur ein Frühlingsfest sein würde. Es war der Tag, an dem man den Dreck der Hölle von den Schuhen bürsten musste. Wenn du denkst, du hättest den Hexentanzplatz überlebt und könntest jetzt einfach nach Hause gehen und dich unter deine Decke verkriechen, dann kennst du den Hunger der Galvi nicht. Mein Urgroßvater kletterte mit zitternden Gliedern vom Baum der Schwanenwiese herunter. Der Boden unter ihm fühlte sich fremd an, als wäre er nicht mehr aus Erde und Stein, sondern aus dem Fleisch derer gemacht, die hier über Jahrhunderte geopfert wurden. Die Galvi an der Galvi-Straße war eine sumpfige Falle, ein Ort, an dem zwei Bäche zusammenfließen und das Wasser niemals wirklich abzieht. Es ist ein Ort der Vegetation, aber auch ein Ort der Fäulnis. Während er versuchte, seinen Weg durch den dichten Nebel zu finden, merkte er, dass die Dweitburgisnacht ihre Spuren hinterlassen hatte. Die Luft war immer noch geschwängert vom Geruch nach Schwefel, verbranntem Salz und etwas anderem, das nach sehr alter, feuchter Kleidung roch. Jupp hatte ihm mal erzählt, dass diese Plätze in Wald, Heide und Moorgebieten eine uralte, heidnische Tradition haben. Es waren Orte, an denen man einst um Wachstum bat, aber wo man auch die Götter mit dunklen Gaben besänftigt. Das Christentum hatte versucht, diese Riten mit Prozessionen und Gebeten einzufangen. Aber unter der Oberfläche der Maiknacht pulsierte immer noch das alte, unbändige Blut. Mein Urgroßvater watete durch das knietiefe Wasser und plötzlich spürte er Hände an seinen Beinen. Es waren keine menschlichen Hände, es waren kalte, glitschige Finger aus dem Schlamm, die ihn nach unten ziehen wollten. Er sah Gesichter im Wasserspiegeln, die nicht die seinen waren. Es waren die Gesichter derer, die hier einst bei den Richtstätten am Segensberg oder an den Grenzen der Feldmark ihr Ende gefunden hatten. Gelsenkirchen war voll von diesen schaurigen Orten, die von den Bewohnern gemieden wurden, und er stand nun mitten im Zentrum dieses vergessenen Friedhofs. Jeder Schritt war ein Kampf gegen das Moor. Er hörte das Echo des Hexentanzes immer noch in seinem Kopf, die Teufelsgeige, die den Takt vorgab. Das Wasser der Galvi schien sich zu bewegen, als würde etwas Riesiges darunter atmen. Er sah Irrlichter zwischen den Weiden tanzen, fahlblaue Flammen, die ihn tiefer in den Sumpf locken wollten. Er dachte an die heilige Walburga, die Äbtissin, deren Name man für diese Nacht missbrauchte. Sie hatte nichts mit den Hexen zu tun, aber ihr Namensfest war der Schutzschild, hinter dem sich das Grauen versteckte. Er fing an zu beten, laut und verzweifelt, während er versuchte, den festen Boden des Hofes Lindgen zu erreichen. Doch der Schlamm hielt ihn fest. Er sah das Hexte-Nenneken wieder. Diesmal stand sie direkt vor ihm im Wasser. Ihre Katzen umkreisten ihn wie kleine Haie im Sumpf. Ihr Lachen war jetzt kein Kichern mehr. Es war ein donnerndes Getöse, das den Schlamm zum Beben brachte. Er spürte, wie seine Kräfte schwanden. Die Gelsenkirchener Erde wollte ihn nicht mehr loslassen. Er war zu einem Teil der Legende geworden, ein weiterer Wanderer, der zu viel gesehen hatte. Er dachte an die Sorissestraße, an die Siedlungen, in denen die Menschen jetzt sicher in ihren Betten lagen und von nichts wussten. Er war der einzige Wächter an der Grenze zum Wahnsinn. Mit einer letzten, übermenschlichen Kraftanstrengung warf er seinen Oberkörper nach vorne und griff nach einer Wurzel der alten Eiche. Er zog sich Zentimeter für Zentimeter aus dem würgenden Schlamm der Galvi. Das Wasser zischte und brodelte hinter ihm, als wäre es wütend über seine Flucht.
Als er schließlich auf dem festen Gras der Wiese lag, war er vollkommen mit schwarzem Moder bedeckt. Er sah an sich herab und bemerkte, dass seine Haut an den Stellen, die der Schlamm berührt hatte, grau und taub geworden war. Er hatte den Sumpf verlassen, aber der Sumpf war nun ein Teil von ihm. Er wusste, es gab nur noch einen Weg, um diesen Fluch zu brechen. Er musste zurück zum Ursprung, dorthin, wo alles begann. Er musste zurück zur Lutenburg, um dem Teufel das zurückzugeben, was er ihm in jener Vollmondnacht gestohlen hatte. Seine Ruhe. Jetzt sind wir am Ende des Tunnels angekommen. Aber in Gelsenkirchen bedeutet das Ende oft nur, dass man wieder ganz am Anfang steht. Mein Urgroßvater, bedeckt mit dem Schlamm der Galvi und gezeichnet vom Fluch der Schatten, schleppte sich zurück nach Röhlinghausen. Es war wieder Vollmond, die Luft war elektrisch geladen, als würde die ganze Stadt unter einer gewaltigen Glasglocke stehen, die kurz vor dem Zerspringen war. Er wusste, dass die 100 Jahre der Lutenburg noch nicht um waren, aber er wusste auch, dass der Pakt, den der Raubritter einst geschlossen hatte, immer noch nach Blut und Seelen verlangte. Er stand wieder auf der grünen Wiese zwischen Röhlinghausen und Wattenscheid, genau an der Stelle, wo er das leuchtende Schloss zum ersten Mal gesehen hatte. Diesmal wartete er nicht darauf, dass der Spuk erschien, er forderte ihn heraus. Er schrie seinen Schmerz und seinen Zorn in die Nacht hinaus, bis seine Stimme heiser war. Und die Erde antwortete, mit einem markerschütternden Krachen riss der Boden auf. Diesmal erschien kein schönes Schloss, diesmal erschien die nackte, hässliche Wahrheit. Die Lutenburg erhob sich aus dem Erdboden, aber sie war nicht hell erleuchtet. Sie war eine Ruine aus schwarzem, brennendem Gestein, umhüllt von einer Wolke aus beißendem Schwefelrauch. Der Raubritter stand oben auf den Zinnen, eine brennende Skelettgestalt, die immer noch nach den Kelchen der Verdammnis griff. Hinter ihm sah mein Urgroßvater den Teufel, die Teufelsgeige im Anschlag, bereit, das letzte Lied für diese Stadt zu spielen. Gelsenkirchen erzitterte bis in seine tiefsten Fundamente. In Bühe läuteten die Glocken von Urbanus von selbst. In Horst wisperten die Mauern so laut, dass man es bis nach Essen hören konnte. Und auf Nordstern pulsierten die Lichter in einem rasenden Wahnsinn. Alle Orte des Grauens, die er besucht hatte, waren nun hier an diesem Punkt vereint. Die Schatten der Overwegstraße schossen aus dem Boden wie schwarze Geysire. Und der schwarze Hund von Schalfen heulte den Mond an, bis er sich blutig färbte. Mein Urgroßvater trat vor den Riss in der Erde. Er fühlte keine Angst mehr, nur noch eine unendliche Müdigkeit. Er griff in seine Brusttasche und holte das einzige Stück Kohle heraus, das er von seiner allerersten Schicht als Glücksbringer behalten hatte. Es war die Substanz dieser Stadt, das schwarze Gold, für das sie alle geschwitzt und geblutet hatten. Er warf die Kohle direkt in den feurigen Schlund der Lutenburg. »Das ist alles, was du kriegst«, schrie er gegen den Sturm an. »Wir sind keine Raubritter, wir sind Kumpel. Wir haben den Staub gegessen, aber wir haben unsere Seelen behalten.« In diesem Moment passierte das Wunder. Die Kohle begann im Feuer der Hölle zu leuchten, aber nicht in einem teuflischen Rot, sondern in einem reinen, klaren Weiß. Das Licht breitete sich aus, es verschlang den Schwefelgestank, es löschte das brennende Skelett des Ritters aus und brachte die Teufelsgeige zum Zerspringen. Ein gewaltiger Donnerschlag erschütterte das Revier so laut, dass die Menschen in ihren Betten hochschreckten und dachten, die Welt ginge unter. Dann war es vorbei, Stille. Ein sanfter Regen setzte ein Regen, der nicht nach Schwefel roch, sondern nach frischer Erde und neuem Leben. Die Lutenburg versank endgültig im Boden, diesmal für immer, tief unter die Schichten der Geschichte, wo sie hingehörte. Die Risse schlossen sich und die grüne Wiese breitete sich wieder aus, friedlich und unschuldig unter dem klaren Morgenhimmel. Mein Urgroßvater lag im Gras, erschöpft, aber frei.
Der Schlamm an seinem Körper war verschwunden, die grauen Flecken auf seiner Haut waren geheilt. Er sah die Sonne über Gelsenkirchen aufgehen, die ersten Strahlen trafen die Fördertürme in der Ferne, die jetzt wieder wie ganz normale Bauwerke der Industrie aussahen. Er war zurück in der Realität, aber er wusste, dass er die Stadt nun mit anderen Augen sah. Er wusste, dass unter dem Asphalt die Geister schlafen, aber dass sie keine Macht über den haben, der den Mut hat, ihnen ins Gesicht zu sehen. Jupp stand am Rand der Wiese und nickte ihm zu. Er sagte nichts, er drehte sich einfach um und verschwand im morgendlichen Dunst. Mein Urgroßvater ging nach Hause. Er wusch sich den letzten Rest des Abenteuers aus dem Gesicht und ging zur Schicht. Er erzählte die Geschichte nie wieder einem Fremden, nur seinen Kindern und Enkeln, damit sie wissen, auf welch kostbarem und gefährlichem Boden sie leben. Gelsenkirchen ist eine Fundgrube an Grusel, eine Stadt der Schatten und der Lichter, aber am Ende des Tages ist es unsere Stadt. Wir sind die Hüter der Schächte und die Bewahrer der Geheimnisse. Wenn du nachts durch Risse horst oder Schollen läufst und ein Summen hörst oder ein Licht siehst, dann lauf nicht weg. Erinnere dich an Hayo, erinnere dich an die Kohle und erinnere dich daran, dass wir hier unten die Herren über unsere eigenen Dämonen sind. Glück auf. Schade. Leider sind wir wieder am Ende der Geschichte angekommen. Kleine Anmerkung. Diese Geschichten sind Geschichten, die man sich in Gelsenkirchen erzählt oder erzählt hat. Ich habe ein paar mitbekommen und ausgeschmückt. Es soll einfach Spaß machen und hat keinen Anspruch auf Echtheit der Geschichte oder darauf, dass es wirklich passiert ist. Nun, sagen wir mal, im Jahr 225, da lebe ich ja gar nicht mehr. Hätte ich das gern gesehen, ob das hell erleuchtete Schloss wieder auftaucht. Tja, lass uns doch einfach Spaß haben und das Ganze nicht bieranst sehen, sondern mit einem zwinkernden Auge. Genau wie meine Songtexte und Musik sollen die Geschichten einfach Spaß machen und unterhalten. Ich muss sagen, wenn ich mit dem E-Bike durch die Gegend fahre und meine Musik höre, dann geht das schneller. Ich bin schneller da und fröhlicher, mit einem Dauergrinsen auf dem Gesicht. Und so hoffe ich, wenn ich meine Geschichten dann beim Fahrradfahren höre, dass ich genauso glücklich durch die Orte fahre und mir dabei denke: Guck mal, da ist das also passiert. Und da soll das Schloss erscheinen. Herrlich. Oder nicht?
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Von gruselig bis heiter und tödlich mit Hayo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.